Amen, danke schön. Ich habe diese Woche eine Geschichte gelesen in einer etwas entlegenen Ecke der Bibel, wo ich nicht weiß, ob alle von euch so oft da unterwegs sind, und dachte, das ist sehr spannend. Und das möchte ich gerne mit euch teilen. Und ich will gerne mit euch lesen, und du kannst gerne mitlesen im zweiten Königebuch, zweite Könige, Kapitel, der Text ist ein bisschen länger, weil ich die ganze Story gerne haben will. Ich gehe da nicht Vers für Vers durch. 2. Könige, Kapitel 6, ab Vers 24 bis 7, Vers 20. Kapitel 6, ab Vers 24 bis zum Ende von Kapitel 7 im 2. Königebuch. Also wir sind in der Zeit, wo Israel und Juda zwei getrennte Königreiche waren. Das Reich war geteilt. Im Süden regierten die Nachfahren von König David. Norden war immer abwechselnde Dynastien. Und es ging war so ein Auf und Ab, wie nah die Leute an Gott waren, wie nah auch die Könige an Gott waren. Der Norden war generell immer noch weiter weg als der Süden. Vielleicht habt ihr König Ahab im Hinterkopf, der mit Elia zu tun hatte. Da war so ein Tiefpunkt. Und jetzt zu dieser Zeit hier ist Joram, das ist einer der Söhne von Ahab, König. Der war nicht ganz so schlimm wie sein Vater, aber auch nicht viel besser, heißt es da. Also, das nur so zur ganz groben historischen Einordnung. Zur Zeit, hier ist der König Elisa oder Elisha aktiv, der Nachfolger von Elia. Ab Vers 24. Einige Zeit danach zog Ben-Hadad gegen Samaria. Samaria ist die Hauptstadt des Nordreiches Israel. Der König von Aram oder Syrien hatte sein ganzes Heer gesammelt und belagerte die Stadt. Dadurch entstand in Samaria eine große Hungersnot. Durch die Belagerung wurden Lebensmittel unbezahlbar. Selbst ein Eselskopf kostete 80 Silberstücke und eine Handvoll Taubenmist 5 Silberstücke. Als der König von Israel einmal die Mauer der Stadt entlang ging, rief ihm eine Frau zu: "Hilf mir, mein Herr und König." Er entgegnete: "Wie soll ich dir helfen, wenn der Herr dir nicht hilft? Wo soll ich noch etwas zu essen oder trinken herbekommen?" Doch dann fragte der König noch einmal nach: "Oder hast du etwa ein anderes Anliegen?" Sie antwortete: "Diese Frau hat mir vorgeschlagen, gib deinen Sohn her. Heute essen wir ihn. Morgen essen wir meinen Sohn." Also kochten wir meinen Sohn und aßen ihn. Am anderen Tag forderte ich sie auf: "Gib jetzt deinen Sohn her. Wir wollen ihn essen." Doch sie versteckte ihren Sohn. Als der König die Worte der Frau hörte, zerriss er seine Kleider. Da er oben auf der Mauer stand, sah das Volk, dass er darunter ein Trauergewand trug. Und das außerhalb des Hauses. Dann rief er: "Gott soll mir antun, was immer er will. Elisha, der Sohn von Schaphat, soll dafür zahlen. Sein Kopf wird heute nicht auf seinem Hals bleiben." Elisha aber war in seinem Haus und die Ältesten saßen bei ihm. Der König hatte einen Mann vorgeschickt. Noch bevor dieser Bote eintraf, sagte Elisha zu den Ältesten: "Seht ihr, dass dieser Mörder einen Henker schickt, der mir den Kopf abschlagen soll? Seht, da kommt schon sein Bote. Verschließt die Tür und lasst ihn nicht herein. Hinter ihm hört man schon die Schritte seines Herrn." Noch während Elisha mit ihnen redete, kam der König dazu und rief: "Dieses Elend kommt vom Herrn. Was kann ich noch vom Herrn erwarten?" Elisha aber sagte: "Höre das Wort des Herrn. So spricht der Herr: Morgen um diese Zeit ist in Samaria alles anders. Dann kann man im Tor wieder Lebensmittel kaufen. Einen Eimer Mehl für ein Silberstück, 2 Eimer Gerste auch für ein Silberstück." Der Offizier, der dabei stand, widersprach. Er war es, auf dessen Arm sich der König stützte. Dieser Offizier sagte zum Gottesmann: "Wie soll das gehen? Selbst wenn der Herr Fenster am Himmel öffnet und so die Stadt versorgt, geht das nicht." Doch Elisha entgegnete: "Du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nichts mehr davon essen." Am Eingang des Tores saßen vier Männer mit Aussatz. Die sprachen untereinander: Sollen wir hier sitzen bleiben, bis wir sterben? Wenn wir uns entschließen, in die Stadt zu gehen, werden wir dort sterben, wegen der Hungersnot. Wenn wir aber hier bleiben, müssen wir auch sterben. Also lasst uns zu den Aramäern überlaufen und in ihr Lager gehen. Wenn sie uns am Leben lassen, überleben wir. Wenn sie uns töten, so sind wir tot. In der Dämmerung machten sie sich auf, um in das Lager der Aramäer zu gehen. Als sie aber an den Rand des Lagers kamen, war dort niemand mehr. Der Herr hatte die Aramäer nämlich verjagt. Im Lager hatten sie auf einmal Wagen und Pferde gehört, als ob ein großes Heer im Anmarsch war. Also hatten sie untereinander gesagt: Die Verbündeten des Königs von Israel kommen. Die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten kämpfen auf seiner Seite und wollen uns überfallen. In der Dämmerung hatten sie die Flucht ergriffen und ihre Zelte, Pferde und Esel zurückgelassen. Sie waren geflohen, um ihr Leben zu retten, doch im Lager blieb alles so, wie es war. Als die Männer mit Aussatz das Lager erreichten, gingen sie in das erste Zelt. Dort aßen und tranken sie. Sie nahmen Gold, Silber und Kleider mit und versteckten alles. Dann gingen sie in das nächste Zelt, machten auch hier Beute und versteckten alles. Dann sagten sie zueinander: Was wir tun, ist nicht richtig. Heute ist doch ein Freudentag und wir haben eine gute Nachricht. Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, machen wir uns schuldig. Kommt, lasst uns gehen und es im Palast des Königs melden. So kamen sie zu den Wächtern am Stadttor, riefen ihnen zu und berichteten: Wir kommen aus dem Lager der Aramäer, dort ist niemand mehr und kein Mensch ist zu hören. Nur die Pferde und Esel stehen noch angebunden da. Auch die Zelte stehen so, wie sie waren. Die Wächter gaben die Neuigkeit durch Zuruf weiter und man meldete es im Palast des Königs. Mitten in der Nacht stand der König auf und beriet sich mit seinen Offizieren. Ich will euch sagen, was die Aramäer mit uns machen. Sie wissen, dass wir Hunger leiden. Also haben sie ihr Lager verlassen und sich auf dem freien Feld versteckt. Sie denken sich, sobald die Israeliten die Stadt verlassen, nehmen wir sie lebendig gefangen und dringen in die Stadt ein. Doch einer der Offiziere schlug vor, man soll 5 Pferde nehmen von denen, die hier noch übrig geblieben sind. Also in Klammern, die nicht aufgegessen wurden. Sie sind doch jetzt schon so gut wie tot, wie auch der Rest von Israel. Die wollen wir hinausschicken und dann werden wir sehen, was passiert. Man nahm also 2 Wagen mit Pferden. Der König schickte sie los, um herauszufinden, wo sich das Heer der Aramäer befand. Er befahl: Geht hin und seht nach. Sie folgten den Spuren der Aramäer bis zum Jordan. Der ganze Weg war übersät mit Kleidern und Waffen. Die Aramäer hatten sie auf der Flucht weggeworfen, so sehr waren sie in Eile. Schließlich kehrten die Soldaten zurück und berichteten das dem König. Da ging das Volk hinaus und plünderte das Lager der Aramäer. Sofort fielen die Preise für Lebensmittel. Ein Eimer Mehl kostete 1 Silberstück, 2 Eimer Gerste auch 1 Silberstück. So erfüllte sich das Wort des Herrn. Dann gab es da noch den Offizier, auf dessen Arm sich der König gestützt hatte. Ihn hatte der König als Aufsicht ans Tor geschickt. Doch das Volk trampelte ihn dort zu Tode. So erfüllte sich, was der Gottesmann gesprochen hatte. Er hatte es vorausgesagt, als der König zu ihm kam. Der Gottesmann hatte zum König gesagt: Morgen um diese Zeit ist in Samaria alles anders. Dann kann man im Tor wieder Lebensmittel kaufen. 1 Eimer Mehl für 1 Silberstück, 2 Eimer Gerste auch für 1 Silberstück. Der Offizier hatte dem Gottesmann widersprochen: Wie soll das gehen, selbst wenn der Herr Schleusen am Himmel öffnet und so die Stadt versorgt, ändert sich doch nichts. Doch Elisha hatte entgegnet: Du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nichts mehr davon essen. Genauso erging es ihm jetzt. Das Volk trampelte ihn im Tor zu Tode. Amen. Eine etwas wilde Geschichte. Ich habe so ein bisschen Herr der Ringe-Vibes, so... Schlacht von Helms Klamm, ja, habt ihr das, einige haben das vor Augen, Merry und Pippin, die dann da irgendwie die Speisekammern plündern. Und Gott handelt hier in dem Ganzen. Und das Spannende ist, Gott ist ein Gott der Rettung. Er ist ein Gott, der für sein Volk da ist. Sogar für dieses Volk, was ihn verlassen hat, immer wieder, was den Götzen nachläuft, sein König hat, das ihn nicht fürchtet. Man sieht das ja in der Geschichte, dass auch auf die Worte des Propheten nicht gehört wird. Im Gegenteil, der Prophet wird noch für das, was an Unheil übers Volk gekommen ist, verantwortlich gemacht. Der soll jetzt hingerichtet werden. Warum eigentlich? Also shoot the messenger, ne, gibt diese dieses, ja, dass halt der Überbringer der schlechten Nachricht dann irgendwie haftbar gemacht wird. Also wir haben ein Volk, was Gott nicht glaubt. Übrigens, wenn du ein Kapitel zurückgehst, Kapitel 6, denkst du, hey, nochmal das Gleiche, Belagerung von Samaria durch die Aramäer. Da gibt es schon mal eine ganz ähnliche Geschichte. Und auch da tut Gott ein Wunder und rettet die Israeliten vor den Feinden. Und dann versuchen sie es halt wieder ein Kapitel später. Und die, die gerade das Wunder erlebt haben, sagen, ja, wie soll das gehen? Wir haben keine Chance. Also da ist kein Glaube, wird den Götzen gedient, da ist eine Verrohung im Volk. Also diese Geschichte von den beiden Frauen, die sich zanken um ihre Kinder, die sie aufessen wollen. Es ist ja einfach das kalte Grauen, was sogar diesen König packt. Da ist ja nur noch Zynismus übrig, dieser Offizier, der nur Sprüche macht und sagt, ja, das hat ja alles keinen Zweck. Also du siehst in diesem Volk gar keine Erwartung, dass Gott irgendwie was tun könnte. Und gleichzeitig hast du aber einen Gott, der sagt, ich bin der Gott, dein Retter. Ich bin der Gott, der für dich da ist. Ich bin der Gott, der sein Volk rettet, der nicht erst wartet, bis sie an ihn glauben, sondern der handelt. Das sehen wir durch die Geschichte immer wieder. Gott ist ein Gott, der seine Zusagen hält. Gott ist ein Gott, der treu ist. Gott ist ein Gott der Gnade. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Gott ist ein Gott, der retten will, sogar dieses widerspenstige Volk. Wie geschieht das? Das sind diese Menschen, die sich eigentlich gegen Gott gestellt haben und vielleicht kommt dir das bekannt vor. Vielleicht sagst du, ja, wenn ich mit Leuten über Jesus rede, erlebe ich, dass sie eher noch irgendwie zynische Sprüche machen. Sag, was, wozu soll das denn gut sein? Was kommst du mir jetzt mit Religion? Und vielleicht denkst du, ja, das ist meine eigene Geschichte. Vielleicht warst du so, vielleicht bist du immer noch da am Fragen und denkst, ja, was, jetzt kommt er hier mit Wundern. Aber da dringt dieser Gott durch. Und eigentlich ist das die Geschichte von uns allen. Die Apostel Paulus spricht im Römerbrief davon, dass Gott seine Liebe uns beweist. Ist ja eigentlich ein bisschen gefährlich, wenn man darüber redet, Liebe zu beweisen. Aber Gott macht es, indem er sich selber hingibt, indem Jesus, Gott der Sohn, für uns stirbt. Und Paulus schreibt dann, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir Feinde waren, als wir weit weg waren, als wir nichts davon wissen wollten. Und das ist die Lage hier. Die warten nicht darauf, dass Gott sie rettet. Der König sagt so, wenn Gott dir nicht hilft, kann ich dir auch nicht helfen. Aber er wartet nicht, dass Gott irgendwas macht. Es gibt überhaupt keine Erwartungen. Und doch kommt Gott auf den Plan. Und er ist ein Gott, der handelt. Und das ist die erste Ermutigung, die ich dir schon aus dieser etwas seltsamen Geschichte raushole für dich. Ja, da, wo du gerade selber irgendwo weit weg bist, das ist nicht gut. Aber wenn du weit weg bist von Gott, Gott ist nicht weit weg von dir. Selbst wenn du Gott aufgegeben hast, das sage ich nicht leichtfertig, aber selbst wenn du Gott aufgegeben hast oder kurz davor bist, Gott hat dich nicht aufgegeben. Er hat einen Weg für dich. Er hat einen Plan für dich. Wir hören hier diesen Offizier, der sagt, also selbst wenn Gott die Schleusen des Himmels auftun würde und so weiter, das geht nicht. Und Gott sagt, ich habe Mittel und Wege. Was sind das für Mittel und Wege? Wie handelt Gott? Durch wen handelt Gott? Es gibt hier verschiedene Personen oder Personengruppen in der Geschichte. Da sind also die eigentlich dafür zuständig sind, dieses, dieses Volk zu regieren, dieses Volk auch zu beschützen vor den Feinden, auch dieses Volk geistlich zu führen. Das ist der König mit seinen Leuten. Von denen erwarten wir hier besser nichts. Ja, sie sind eingeigelt, belagert von den Feinden, ohne Vorräte. Die Preise schießen in die Höhe. Wie war das hier, diese interessanten Preise? Ein Eselskopf für 80 Silberstücke, eine Handvoll Taubenmist, 5 Silberstücke. Verschiedene Bibelübersetzungen versuchen das dann irgendwie anders zu deuten. Keine Ahnung, was die hier noch gegessen haben. Aber sie kratzen das Letzte zusammen, ist wohl die Botschaft. Auf die hier eigentlich verantwortlich sind, das Volk zu führen, darfst du offensichtlich nicht setzen. Was ist mit den Propheten? Es ist ein Prophet in der Stadt. Elisha. Und er ist einer der Propheten. Wir erleben im Alten Testament, wie Gott immer wieder Wunder tut an seinem Volk. Aber wir erleben es nicht so oft, dass da Menschen sind, die so eine Salbung vom Heiligen Geist haben, Wunder zu tun. Das bei Mose ist das ganz stark und dann bei Elia und bei Elisha. Und gerade in dieser Zeit sind wir und Gott hat schon durch ihn gehandelt. Das könnte doch jetzt der sein, der die Rettung bringt. Aber es ist interessant. Elisha ist derjenige, der hier sagt, der das deutet, was gerade passiert. Der ankündigt, was Gott tun wird. Aber er ist nicht selber der an der Spitze dann der Aktion ist. Ist euch das aufgefallen? Der sitzt da mit den Ältesten irgendwie und berät sich oder erzählt denen, was Gott sagt. Wie gesagt, er fürchtet nicht, das ist nicht so sein Naturell, aber er muss eigentlich um sein Leben fürchten. Aber er ist nicht der selber jetzt vorangeht ins Lager der Aramäer oder sowas. Und ich will euch das gerne als Pastor und als Hauptamtlicher seit vielen Jahren sagen, das Reich Gottes und den Auftrag, den wir als Gemeinde haben, auch der Missionsbefehl ist so wichtig, als dass man ihn den Hauptamtlichen überlassen dürfte. Gott beruft, und im neuen Bund schon gar nicht mehr, beruft nicht nur ein paar Leute, die dann die Arbeit machen, sondern er beruft ein ganzes Volk und sagt, euch will ich miteinander gebrauchen, zum Segen machen für andere. Und auch hier Israel soll nicht warten auf den Propheten, dass der das alles löst, sondern Gott handelt durch die unterschiedlichsten Menschen. Und er wählt sich in dieser ganzen Geschichte die unwahrscheinlichsten Boten, die man sich denken kann. Und wisst ihr, was am Anfang, als ich angefangen habe, im Reich Gottes mich irgendwie einzubringen, habe ich manchmal gedacht, naja, gut, die anderen waren gerade nicht bereit oder irgendwie hatte halt gerade niemand anders. Und je länger ich unterwegs bin, desto mehr merke ich, das ist Absicht. Das ist Strategie. 1. Korinther 1 sagt Paulus, nicht sehr schmeichelhaft, guckt euch doch mal an. Schaut auf eure Berufung, heißt das bei Luther. Nicht viele Starke nach dem Fleisch hat Gott erwählt. Also er will sagen, in der Gemeinde, das sind nicht die Leuchten der Gesellschaft. Gott versammelt nicht ein Heer von Nobelpreisträgern, um seine Rettungsbotschaft zu verbreiten. Oder von politisch Mächtigen oder von superreichen Milliardären. Ja, wir machen Fundraising, ringen um 20 Euro, ne? Und dann hast du irgendeinen Bill Gates oder was die am Tag. Aber so wirkt Gott eben nicht, sondern er nimmt eben den mit den 20 Euro. Das, was schwach ist, erwählt Gott, um das zu Schanden zu machen, zu beschämen, was stark ist. Ich sage, guck mal, durch diese Leute komme ich zum Zuge. Die im Römischen Reich, die Kaiser haben sich als Götter anbeten lassen. Nero, ja, Julius Caesar und wie sie alle heißen. Und diese komische jüdische Sekte, da dachten sie, die haben wir bald ausgerottet. Heute bekennen sich zumindest 2 Milliarden Menschen mehr zu Jesus Christus. Und Nero ist vielleicht noch ein Name für einen Kampfhund. Ja, Gott erwählt das Schwache, um sich zu verherrlichen. Und so sehen wir es hier in dieser Geschichte. Da sind diese 4 Aussätzigen. Also schlimme Hautkrankheit, die sie aus vielem aus dem sozialen Leben, aus dem geistlichen Leben ausschließt. Von denen erwartet nun wirklich niemand was. Sie betteln da vielleicht am Tor und sie hungern, wie alle anderen auch in der Stadt. Und sie sind die Gott gebraucht, um Rettung zu bringen. Ist das nicht abgefahren? Sie sitzen da, sie sind hilflos. Sie haben keine Möglichkeit, irgendwas Sinnvolles zu tun. Sie können nicht kämpfen, sie können nicht Lebensmittel irgendwo herbringen. Und sie sagen, naja, wenn wir reingehen, sterben wir. Wenn wir hier sitzen bleiben, sterben wir auch. Und wenn wir zu den Aramäern gehen, sterben wir wahrscheinlich auch. Aber vielleicht auch nicht. Okay, das ist eine ziemlich, das ist so eine Abwägung. Ja, und ihre Hilflosigkeit, ihre Unmöglichkeit, irgendwas zu erreichen, bringt sie an den Punkt, dass sie nicht resignieren, so wie dieser Offizier, der sagt, ja, bringt ja alles nichts, sondern dass sie sagen, okay, Flucht nach vorne, es muss was passieren, vielleicht passiert was, wenn wir nach vorne gehen. Vielleicht auch nicht, aber dann verlieren wir auch nichts, aber wir wagen es. Ich glaube, Gott wartet auf Menschen, die was wagen. Die sagen, ja, Gott kann handeln, er will handeln. Und vielleicht will er durch mich handeln. Und ich wage es, auf ihn zu vertrauen. Wird jetzt nicht gesagt, ob diese vier hier besonders fromm waren. Aber sie wagen etwas und sie erwarten etwas. Ich musste dran denken, Blaise Pascal, es hatte, glaube ich, neulich Geburtstag oder Todestag, französischer Mathematiker im 17. Jahrhundert und Christ, Philosoph, ganz spannender Charakter, einige haben sich mit dem vielleicht schon mal beschäftigt. Und von ihm gibt es die sogenannte Pascalsche Wette. Damals wurde auch schon mit Philosophen diskutiert, gibt es Gott, gibt es keinen Gott? Und er sagt im Prinzip, also, wenn ich an Gott glaube, und es gibt aber gar keinen Gott, dann gewinne ich nichts, am Ende verliere ich aber auch nichts. Wenn es Gott gibt und ich glaube nicht an ihn, verliere ich am Ende alles. Wenn es Gott gibt und ich glaube, dann gewinne ich am Ende alles. Also es ist besser, an Gott zu glauben. Es ist so ein bisschen so ein Logik-Ding, aber so ähnlich machen das die Jungs hier. Und sagen, okay, wir wagen es. Wir wagen etwas, wir machen uns auf den Weg. Es muss etwas passieren. Es kann jedenfalls nicht so bleiben, wie es ist, sonst kommen wir hier alle um. Und ich glaube, das ist eine geistliche Haltung, die uns gut zu Gesicht steht. Ich bin überzeugt, wenn ich mich in der Gemeindelandschaft in Deutschland umgucke, wir haben mancherlei Probleme sicherlich als Gemeinde Jesu. Ein riesengroßes Problem, was wir haben, ist, dass wir zu zufrieden sind. Vielleicht wunderst du dich, denkst du, die Leute meckern doch dauernd. Aber es gibt so eine Selbstgenügsamkeit, dass man sagt, ja, es ist ja, es ist, wie es ist. Es wäre schön, wenn mehr passieren würde. Obwohl, dann wird es auch anstrengend. Stell dir vor, plötzlich bekehren sich 20 Leute hier. Wir müssen uns um die kümmern. Das ist ja auch Arbeit. So, aber irgendwie, wir kommen ja zurecht. Gemeinde, ja, es kommen halt ne, so Kirchenaustrittszahlen und so weiter. Erreicht auch die Freikirchen. Ja, das sind halt so soziologische Phänomene. Kann man nichts machen. Und da ist so eine Egalhaltung bei vielen. Sagt, es ist halt, wie es ist. Und man hat sich dran gewöhnt. Und man riskiert vielleicht auch nicht zu große Erwartungen, weil die ja natürlich, dann kann man auch enttäuscht werden. Ja, vielleicht manche haben auch schon zu viele Erweckungsprophetien gehört und sagen, ach, bleib mir damit weg. Wir machen hier so unser Ding und kommen irgendwie zurecht. Wir hatten einen sehr bewegenden Beitrag bei der Ansgar-Konferenz vor ein paar Wochen in Wetzlar von Anja Bender, sie ist Pastorin in Hamburg. Und sie hat über Erweckung gesprochen. Und sie hat gefragt, warum erleben wir keine Erweckung? Und ihr Versuch, eine Antwort war, wir erleben keine Erweckung, weil wir sie nicht brauchen. Also sie meint, weil wir glauben, dass wir sie nicht brauchen, weil wir denken, wir kommen ganz gut so klar. Wir sehnen uns nicht danach. Wir denken, ja, wenn Gott noch mal extra einen Segen schenkt, nehmen wir den auch. Ist prima. Aber ja, sonst machen wir halt so weiter. Und hier bei diesen Aussätzigen gibt es einen Mut der Verzweiflung. Der sagt, Gott, du musst handeln. Der sagt, wir müssen was erreichen. Wir müssen irgendwie vorankommen. Und ich glaube, das ist eine Haltung. Sie sagen, Herr, wenn du nicht durchbrichst, dann kommen wir nicht weiter. Wenn du nicht Herzen bewegst, dann gehen Menschen verloren. Wenn du nicht uns bewegst, dann kommen wir nicht voran. Wir brauchen es, dass du etwas Neues tust unter uns. Wir brauchen, dass du neu deinen Heiligen Geist ausgiehst. Das ist eine Haltung, die mit leeren Händen vor Gott kommt. Und nicht sagt, naja, wir kommen schon ganz, so brauchst du was, auch nicht, ich komme ganz gut zurecht. Sondern die sagt, Herr, du musst wirklich handeln, sonst haben wir gar nichts. Mit dieser Haltung gehen diese Aussätzigen los. Und sie sind, ich habe eben gesagt, durch sie bringt Gott die Rettung. Sie sind nicht die, die Israel retten. Sie sind nicht die, die die Feinde besiegen. Sondern das Wunder tut Gott. Und er tut es gerne. Nur, vielleicht ist das auch so ein geistliches Prinzip, dass zumindest sehr oft ist es so, dass wir das Wunder erst erleben, wenn wir losgehen. Wenn du es wagst. Ja, wir haben eigentlich regelmäßig kein Geld als Gemeinde. Ja, viele kennen das auch privat. Und das Geld ist nicht vorher da. So, jetzt können wir ja noch mal was machen. Sondern wenn du Schritte gehst, dann merkst du, okay, Gott stellt sich dazu. Als Israel ins verheißene Land einzieht, dann gehen sie durch den Jordan und die Priester setzen ihre Füße ins Wasser in den Jordan rein. Und dann bleibt der Fluss stehen. Wäre echt netter wie am Roten Meer, wenn erstmal vorher das Wasser weg ist, dann wissen wir auch, wir können hier durch. Das ist auch ziemlich, die machen sich ziemlich zum Affen, wenn sie reingehen. Und der Fluss strömt weiter. Es war, glaube ich, sogar noch, war nicht noch Hochwasser oder so zu der Zeit. Okay, na, wir gehen jetzt wieder. Ne? Oder so, wie ging es Josua bei der sechsten Runde um Jericho? So, was haben die Leute gedacht, die hinter ihm hermarschiert sind? Und mit den Trompeten und so weiter. Sagt, komm, wir gehen wieder nach Hause, was soll das? Ist doch unsinnig, sie stehen auf der Mauer und lachen uns aus. Aber Gott hatte gesagt, 7-mal rum und dann hat er das Wunder getan. Gott tut das Wunder, als diese Jungs losgehen. Und da nehmen sie es wahr. Hier ist wahrscheinlich noch so ein Wortspiel für die Sprachfreaks. Wir haben ja linguistisch gebildete Leute hier. Mitzrayim, so heißt so viel wie Aussätziger. Mitzrayim ist das hebräische Wort für Ägypten. Und die Feinde, die Aramäer denken, die Ägypter kommen. Aber es sind nur diese 4 Aussätzigen, die da am Stadttor gesessen haben, die vermutlich unbewaffnet sind. Auf jeden Fall kein Heer in die Flucht schlagen. Und wenn du verstehst, wer Gott ist, verstehst du, ob das 4 Aussätzige sind oder eine ägyptische Armee. Es macht für ihn keinen Unterschied. Er kann so oder so helfen. Es ist dem Herrn nicht zu schwer, durch viel oder durch wenig zu helfen. Wenn du denkst, ich bin zu schwach, ich bin zu wenig, wir sind zu klein als Gemeinde, dann hast du Gott nicht verstanden. Er ist der, der auch durch diese 4 Jungs hier die Aramäer in die Flucht schlägt. Das Wunder kommt, als sie losgehen. Das, was Gott vorher auch schon mal in der Vision gezeigt hat, realisiert sich. Wenn du 2. Könige 6 gibst, da gibt es eine relativ bekannte Stelle, wo eben auch die Feinde vor der Stadt liegen und der Diener von Elisha hat Angst und dann betet Elisha, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Und dann heißt es, da öffnete der Herr dem Diener die Augen und da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisha her. Und diese Rosse und Wagen, also himmlische Heerscharen anscheinend, tauchen jetzt wieder auf und jagen also diese Feinde in die Flucht. Gott handelt. Er ist der Retter, nicht wir. Aber er braucht Leute, die was von ihm erwarten und die losgehen. Und diese Jungs kommen jetzt ins feindliche Lager, sehen, hier ist ja alles weg. Ja, nochmal Mary und Pippin, die da irgendwie die Speisekammer plündern, wer das kennt. Und dann werden sie erinnert an die Verantwortung, die sie haben. Ja, ihre Verantwortung ist nicht, die Feinde zu verjagen oder Israel zu retten. Das können sie gar nicht. Aber sie merken, als sie da das 3. Zelt plündern wollen, ey, wenn wir hier so lange weitermachen, was sagen Sie? Wenn wir schweigen und bis zum Morgengrauen warten, machen wir uns schuldig. Warum? Weil dann schon wieder ein großer Teil in der Stadt verhungert ist. Und hier ist Nahrung und wir hauen uns den Bauch voll. Wir müssen doch den anderen sagen, dass es hier was gibt, dass der Feind, wir müssen doch den anderen sagen, dass der Feind besiegt ist. Wir müssen doch den anderen sagen, dass wir nicht mehr auf den Tod zugehen, sondern dass es Leben gibt. Denn erst wenn Menschen diese Botschaft ergreifen, erfahren sie es auch. Dadurch, dass hier die Vorräte waren, dass Gott für alles gesorgt hatte, dass Gott den Feind besiegt hatte, waren die Leute in der Stadt nicht automatisch satt. Versteht ihr? Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, die Sünde der Welt auf sich genommen hat, leben Menschen nicht automatisch in einer innigen Beziehung mit Gott, wenn es ihnen niemand sagt. Es gibt so diese Theorie, ja, Gott hat alle schon versöhnt. Es ist einfach so passiert, automatisch. Er hat den Schalter umgelegt. Aber Fakt ist, du musst es hören. Du musst es erfahren. Du musst es im Glauben ergreifen. Und wie sollen sie es hören, sagt Paulus, ohne dass es ihnen jemand sagt? Was wir tun, ist nicht recht. Heute ist ein Freudentag. Wir haben eine gute Nachricht. Ihr Lieben, hier ging es um Proviant in einem Zelt, was lebenswichtig war für die Leute in der Stadt. Aber wir haben eine gute Nachricht. Und die ist dazu da, ja, dass du dich satt essen kannst bei Jesus. Dass du Leben empfängst. Dass du deine Sorgen auf ihn werfen kannst. Und wir haben ja auch, da kommen auch immer wieder neue Sorgen nach und neue Nöte, die wir haben. Und wir beten dafür einander als Gemeinde. Wir stehen füreinander ein und da können wir auch noch drin wachsen, dass wir füreinander da sind. Aber wir haben eine gute Nachricht für Menschen in dieser Stadt. Amen. Und es ist an uns, dass wir nicht nur für uns feiern und sagen, ja, ich habe das mal probiert, die anderen, die wollten das gar nicht wissen. Die haben nur Witze drüber gemacht, dann lassen wir es eben. Das Interessante ist, in dieser Geschichte, die vier Aussätzigen, die gehen nicht zum König und überreden ihn, dass er jetzt losgeht. Die gehen nur an die Stadtmauer und geben die Botschaft weiter. Und dann nimmt diese Botschaft ihren Lauf. Und es wird noch hin und her diskutiert. Das ist wahrscheinlich eine Falle und so weiter. Ihr habt das gehört vorhin. Und es dauert eine Weile, bis die tatsächlich dann gehen und mal nachgucken, ob da vielleicht wirklich was dran sein könnte an dieser Botschaft. Und du kannst das auch erleben, wenn du jemandem von Jesus erzählst, dass er sagt, naja, das ist jetzt ne, irgendwie mit deinen religiösen Sprüchen und oder das ist zu gut, das ist zu schön, um wahr zu sein, ob das jetzt wirklich was für mich ist. Ich bin da nicht so religiös veranlagt oder so. Und es ist nicht in deiner Hand, den zu überreden. Und wenn ich dir einen Rat geben darf, auch um seinetwillen, versuch's auch nicht. Weil es wird auch nicht besser und schöner dadurch, wenn du dann immer noch weiter machst. Manchmal gibt es konkrete Fragen, auf die kann man auch konkret antworten. Oder da fragt jemand nach Argumenten. Dann gibt es auch gute Dinge, die man sagen kann. Dann gibt es auch tolle Bücher, die einem da weiterhelfen und Videos und so weiter. Aber manchmal geht es wirklich nur darum, diese Botschaft weiterzugeben. Es gibt einen Gott, der für dich da ist. Es gibt eine Hoffnung. Ja, mir macht es auch Angst, was in dieser Welt los ist. Aber am Ende weiß ich, wo ich mit dieser Angst hingehen kann. Und deshalb verzweifle ich nicht. Und zwar nicht, weil ich die Augen zuhalte, sondern weil ich einen kenne, der stärker ist. Das müssen Menschen hören. Und ob sie es dann annehmen oder sich darüber lustig machen oder ob sie sich darüber lustig machen und es dann später annehmen, dass ihnen nach einem Jahr einfällt, Mensch, da gab es doch diesen Typen bei der Arbeit, der hat mir so komische Geschichten von Jesus erzählt. Vielleicht ist da jetzt, und jetzt treffe ich schon wieder einen, der mir sowas Ähnliches erzählt. Ja, im Schnitt sagt man, ich weiß nicht, wer sowas mal gemessen hat oder ob das eine Legende ist, aber ich denke, es kommt hin, dass Menschen ungefähr 7-mal jemand mit dem Evangelium konfrontiert werden, bevor im Schnitt, ne? Bei manchen dauert es ewig, bei manchen geht es gleich beim ersten Mal, aber im Schnitt 7-mal, bis sie positiv reagieren. Und wenn du mit jemandem redest, weißt du nicht, ob du der Erste bist in dieser Reihe oder ob du der Siebte bist. Du denkst, war ja leicht, was bin ich für ein gesalbter Evangelist? Ja, aber du warst einfach, du bist einfach nur gegen den Baum gerempelt und die Frucht war so reif, ja, dass sie dir in Schoß gefallen ist. Jemand wollte einfach nur wissen, okay, wie kann ich mich jetzt bekehren, weil er schon so viel vorher gehört hatte. Oder du bist der Erste, der dem überhaupt eine Idee gibt, dass Gott ein Konzept sein könnte für ihn. Verstehst du? Das ist nicht deine Verantwortung. Deine Verantwortung ist aber, Zeuge zu sein. Und nicht Zeuge von dem, was du nicht empfangen hast, nicht Zeuge von dem, was du gar nicht erlebt hast, sondern Zeuge von dem, was du erfahren hast. Und wenn Leute komplizierte Fragen stellen, sage ich dir, es gibt auf jede komplizierte Frage eine Antwort. Die werde ich dir jetzt mitteilen. Das mitschreiben. Ganz oft ist die Antwort, ich weiß es nicht. Ja, es macht nichts. Weil du bist nicht als Professor berufen, sondern als Zeuge. Und auch Professoren wissen nicht alles übrigens. Du kannst von dem berichten, was du erfahren hast. Und kannst helfen, vielleicht diese Frage auch aufzuklären, wenn es wichtig ist. Also, wir sind berufen, Zeugen zu sein und nicht zu schweigen. Wir hatten einmal eine Situation in der Gemeinde vor etlichen Jahren. Da kam jemand in den Gottesdienst. Ich weiß gar nicht mehr, wie der zu uns fand. Irgendjemand hat ihn wohl eingeladen. Und er war so auf der Suche, am Fragen. Und dann traf er bei uns im Gottesdienst eine Arbeitskollegin, mit der er seit 10 Jahren zusammenarbeitet. Da sind beide heute nicht hier. Und dann ist er auf sie zugegangen und gesagt, ja, wie lange bist du schon in dieser Gemeinde? Ja, 6 Jahre. Warum hast du mir nie davon erzählt? Warum hast du mich nie eingeladen? Ich wäre sofort mitgegangen. Und sie kam zu mir, erzählte mir das und war sehr beschämt. Und nicht jeder kommt sofort mit, den du einlädst, klar. Aber wir sind berufen, Zeugen zu sein. Wir haben eine gute Nachricht. Der Feind ist besiegt. Es gibt Überfluss bei unserem Vater. Und das ist bereit für so viele Menschen, die wirklich in Not sind. Wir haben einen Gott, der rettet. Wir haben einen Gott, der Leben im Überfluss gibt. Und wir haben Menschen um uns herum, die hungrig und durstig sind, ob sie es wissen oder nicht. Lass uns seine Liebe weiter teilen. Wir haben eine gute Nachricht. Jesus, ich danke dir, dass du der Lebendige bist. Der sich gegeben hat, der gestorben ist, aber auch der auferstanden ist, der den Tod besiegt hat. Danke, dass der Feind besiegt ist. Danke, dass sein Lager geplündert ist. Danke, dass Leben bereit ist für jeden Menschen, der sich nach dir ausstreckt. Danke, dass viele von uns oder alle von uns das erfahren haben, dass du Leben in Fülle für sie hast. Und da, wo wir noch Mangel erleben, dass wir immer wieder zu dir kommen können, dass du unseren Mangel ausfüllst. Aber ich danke dir auch, dass du uns die Augen auch öffnest für die Menschen um uns herum und Menschen, die dich nicht kennen, Menschen, die deine Liebe brauchen, die ihr Leben brauchen, die Hoffnung brauchen. Und du berufst uns, Zeugen zu sein. Du berufst uns, zurück zur Stadt zu laufen und sagen, der Feind ist besiegt. Da draußen gibt es reichlich. Kommt, so esst euch satt. Stillt euren Durst. Danke, Jesus, dass du der bist, der den Hunger und den Durst stillt. Wir bringen dir auch die Ängste, die wir vielleicht haben, die negativen Erfahrungen, da, wo wir es versucht haben und irgendwie uns eine blutige Nase geholt haben, da, wo wir Enttäuschungen erlebt haben, die uns jetzt blockieren. Danke, dass wir das jetzt bringen können. Und dass du neu uns diesen Auftrag zusprichst, deine Zeugen zu sein. Und vor dem Auftrag kommt deine Zusage. Ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und so beten wir, komm, Heiliger Geist, erfülle du uns neu und öffne uns die Herzen, öffne uns die Münder für die Menschen um uns herum. Amen.